Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Folge 277, ungerade Zahl, der richtige Mann am Mikrofon. Und ich begrüße alle, die uns zuhören und gespannt sind, was wir da wieder zusammengestellt haben. Wir sind der Meinung, es ist ganz interessant.
Ich bin deiner Meinung, ich bin eurer Meinung, da hast du gesagt, wir sind der Meinung, also muss ich sagen, ich bin eurer Meinung, geschätzter Herr.
Aha.
Aber ich begrüße auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz, ganz herzlich.
Und ich habe jetzt mal, ich bin ja hier in Garmisch bei dieser Folge, bei der Aufzeichnung, ich habe jetzt mal die Vorschläge der Zuhörer und auch vor allen Dingen von dem Heinz Schmitz und auch deine, lieber Wolfgang Rudolf, mal ernst genommen und sitze jetzt hier mit meinem Rücken zu einem Kleiderschrank, der geöffnet ist, und vor mir das Mikrofon und vor mir links und rechts ein Bett. Und draußen die Zugspitze, Sonne, es ist wunderbar draußen und ich muss hier jetzt arbeiten, mitten im Urlaub. Armer Kerl.
Über den Konferenzraum kommunizieren. Da kann ich im Moment keinen Hall hören. Ich bin gespannt, wenn deine Aufnahme bei mir aufschlägt, wie sich's anhört, aber ich bin guter Hoffnung.
Mhm.
Ja, armer Kerl, sitzt in Garmisch, guckt auf die Zugspitze und meint, er sei ein armer Kerl. Das muss man sich mal vorstellen. Solche Arbeitsbedingungen sind für die meisten Menschen traumhaft, Herr Back.
Ja, es ist auch traumhaft.
Ja, also, dann mecker nicht. So, jetzt haben wir aber auch schon den Heinz Schmitz, der hat ja auch seine Aufnahmemühle schon angeworfen.
Ja, hallo, wunderschönen guten Tag an den Kopfhörern oder an den Lautsprechern.
Oder den Ohrstöpseln, den Schmalzbohrern oder wie auch immer diese Dinge heißen.
Wie auch immer.
Und du willst uns entführen in das 17. Jahrhundert?
Ja, wir wollen mal etwas Vergangenheitsbewältigung machen. Vergangenheitsbewältigung im wahrsten Sinne des Wortes. Die 15 deutsche Bibliotheken haben sich zusammengeschlossen und haben als Ziel den Aufbau einer deutschen digitalen Bibliothek. Mhm. Federführung hat die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Und der erste Schritt, der zurzeit läuft, das Projekt, das seit 6 Jahren jetzt schon läuft, ist die Digitalisierung des deutschen Kulturgutes der frühen Neuzeit, das heißt des 17. Jahrhunderts.
Mhm.
Hört sich sehr geschwollen an, ist eine sehr wichtige Sache. Es gibt aus der Zeit, aus dem 17. Jahrhundert, sehr, sehr viel gedruckte Werke. Und zwar geht man so ungefähr
gibt
davon aus.
Gibt es denn auch andere als gedruckte?
Bitte?
Gibt es auch andere als gedruckte?
Zerrissene, zum Beispiel. Zerrissene Werke.
Es gibt Zeichnungen, es gibt Grafiken, Bilder. Es gibt geht jetzt um die gedruckten Werke.
Aber ja. Heinz, kannst du mal die Differenz erzählen zu unserer Nationalbibliothek? Fängt die erst im 20. Jahrhundert an oder 19. Jahrhundert?
Nein, es geht um den Aufbau einer digitalen Bibliothek.
Weil die machen auch eine digitale Bibliothek.
Ja. Ja, die arbeiten ja alle zusammen. Die sind die.
Ist sie dabei?
Die Staatliche Bibliothek Berlin, die ist mit dabei.
Aha.
Für das 17. Jahrhundert hat man bis jetzt 270.000 Werke katalogisiert. Und zwar muss man sich etwas anders vorstellen. Das Ziel soll ja sein, die kompletten Werke mal in digitaler Form vorliegen zu haben. Das heißt, man nimmt einen Buchscanner, man scannt das Ganze, man hat also Bilder der Seiten vorliegen. Aber um das gescheit machen zu können oder um Recherchemöglichkeiten später mal zu haben, muss man ja auch etwas über die Inhalte wissen. Und das war ein Großteil der Arbeit, der in den letzten 6 Jahren geleistet worden ist. Man hat die Werke indiziert, man hat die Inhalte erfasst, man hat also intellektuelle Arbeit reingesteckt, hat eine große Datenbank aufgebaut, die steht in Berlin. Und da sind jetzt zunächst schon mal die Karteikärtchen drin, die elektronischen. In den nächsten 6 Jahren ist nun das Ziel, von diesen 270.000 Titeln 215.000 schon mal zu digitalisieren. Das heißt, man stellt also einen Buchscanner hin. Das sind also nicht so Flachbettscanner, wie wir sie kennen, oder Einzelblattscanner, sondern das sind Buchauflagen. Da wird das Buch aufgeklappt und wird dann fotografiert mit einer hochauflösenden Kamera.
Können die noch so einen Blätterer gebrauchen?
Die Blätterer, das hat Google ja gemacht bei der moderneren Literatur. Da kann man das automatisch machen. Mhm. Da kann man auch zur Not, wenn das Buch dann mal kaputt geht, Ersatz erfolgen. Hier handelt es sich aber um viele alte Originale, die wirkliche Unikate sind. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, ob man einen automatischen Blätterer einsetzt oder ob man das per Hand umblättert. Es gibt auch noch was anderes. Die haben oben auf der Oberkante einen Spiegel, Der wird mit digitalisiert, da sieht man das Profil der Seite und kann dann so die Wölbung des Buches rausrechnen. Denn wenn ich ein altes Buch nehme, klappe das auf, dann sind die Seiten ja nicht unbedingt glatt, sondern die liegen eventuell dann in Bögen vor, also haben dann so einen Halbrund vor, wie das eben ist, wenn man ein Buch aufklappt. Und um die nicht pressen zu müssen, nimmt man das Profil mit auf und rechnet das dann raus und hat dann nachher für die Forscher eine glatte Seite.
Vor etwa 10 Jahren hatte ich mal im WDR Computerclub einen Beitrag von der Firma aus Bonn, die diese Scanner oder solche Scanner gebaut hat.
Ja, genau. Die werden dazu gebaut und ist eine sehr, sehr schöne Technologie, die man brauchen kann. Denn man muss ja eins sehen, die Bücher, die stehen heute in den verschiedenen Bibliotheken. Wenn man guckt, die Staatsbibliothek Berlin, die hat 15.000 Drucke mit 4 Millionen Seiten. Die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel 2.000 Drucke. Die Sächsische Landesbibliothek in Dresden 1.000 Drucke. Die Universitätsbibliothek Sachsen-Anhalt hat 9.600 Drucke mit 500.000 Seiten. Die stehen also überall rum. Und wenn jetzt jeder, der sich informieren will aus dem 17. Jahrhundert, dahin fährt und die Sachen in die Hand nimmt und drin rumblättert und guckt und eventuell dann noch eine Kopie haben will oder sowas, schadet das den Originalen natürlich. Oder wenn man bedenkt, was vor längerer Zeit in Köln passiert ist, dass das Stadtarchiv zusammengebrochen ist, wo natürlich auch Sachen verloren, unwiederbringlich verloren gegangen sind. Oder die Amalienbibliothek, die abgebrannt ist, wo auch Werke einfach verschwunden sind plötzlich. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass dieser alte Bestand für die Zukunft erhalten bleibt, einfach in digitaler Form. Mhm. Okay, wir kennen alle das Problem mit digitaler Speicherung, dass die digitalen Medien auch nur eine begrenzte Zeit halten, dass man die von einer Generation, Speichergeneration zur nächsten immer wieder migrieren muss. Aber ich glaube, es ist dann noch einfacher, die Terabyte an Daten, die dabei entstehen, in eine neue Speichergeneration zu überführen, als dass uns Originale verloren gehen. Und gerade die Wissenschaftler oder die Studenten, die mit so Werken arbeiten wollen, die werden dankbar sein, wenn denn jetzt nun in 6 Jahren, so hofft man, die 215.000 Titel der 270.000, die katalogisiert sind, zur Verfügung stehen, dass sie die auch übers Internet abrufen können.
Ja, wie weit kann denn der einzelne Mensch da hineinschauen? Oder ist wahrscheinlich auch wieder mit Gebühren belegt, oder?
Also zunächst mal sind das hier öffentliche Einrichtungen. Und es ist genauso, die Sachen, die da drin sind, gehören den Universitäten oder den Bibliotheken und die gehören damit der Allgemeinheit. Mhm. Und die Forschungsarbeit oder die Digitalisierarbeit, die jetzt erfolgt, wird auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert, also bezahlt. Und damit sind das alles öffentliche Gelder. Und den Forschern wird das sicherlich kostenlos zur Verfügung stehen. Wie es später mal mit Privatleuten ist, weiß man nicht. Obwohl, wenn man mal im Internet nachguckt, ich habe eine sehr schöne Seite gefunden, historicum.net heißt die. Da findet man auch schon alte digitalisierte Dokumente, man findet auch schon Bewertungen der Wissenschaftler da drin. Da gibt es dann auch so Themen wie Hexenforschung oder Schwabenkrieg oder die Reformation oder Bauernkrieg oder der Achtzigjährige Krieg. Die sind da alle schon aufgearbeitet und auch kostenlos für einen Privatmann einsehbar. Mhm. Da sind interessante Sachen drin.
Vielleicht sollte man meine Bücher, die ich hier vor mir liegen habe, auch digitalisieren. Das eine Buch sehe ich gerade. Der Titel heißt Die Kunst des stilvollen Verarmens. Ui. Und hey, Tod in Garmisch, ein Oberbayern-Krimi. Muss unbedingt digitalisiert werden.
Ja, dann mach das doch.
Ja.
Du hast doch jetzt ein paar Monate Urlaub, da kannst du das doch machen.
In 500 Jahren sind die vielleicht wertvoll, aber heute könnte man zur Not noch darauf verzichten.
Die stilvolle Art des Verarmens, das ist doch interessant.
Ja, dafür brauche ich aber kein Buch, das kann ich auch so.
Kannst du das nicht mal ausprobieren, wie das geht, ob das stimmt, was im Buch steht?
Ich meine, man muss sich auf Augen halten, die Literatur, die heute entsteht oder die heute vorliegt, liegt ja schon meist in digitaler Form vor, weil es in die Druckmaschine ja schon als PDF reingeht, üblicherweise. Deswegen ist das Archivieren nicht das große Problem. Es ist eben die alten Werke, die da sind, die man gefunden hat. Und sicher, das 17. Jahrhundert ist eben ein Schritt. Du hast einfach gesagt, da fangen wir jetzt mal an. Und da gibt es auch Sachen, die davor sind. Es gibt Handschriften, die aus dem frühen Mittelalter sind. Die muss man auch alle mit der Zeit so bearbeiten, damit irgendwann mal das Wissen, das wir noch haben aus der Vergangenheit, wenigstens konserviert ist.
Genau, das ist dann der wichtige Punkt und vor allen Dingen, dass jeder darauf zugreifen kann, denn das Papier wird länger halten als unsere CDs und Platten und sonst was. Heinz, Dankeschön für die Information und wenn du die Sachen im Internet findest, dass sie online sind, dann melde dich wieder.
Ja, mache ich.
Es gibt in Berlin oder es gab in Berlin den Berliner Linux-Tag. Nicht zu verwechseln mit den Chemnitzer Linux-Tagen. Und in Berlin gewesen und sich die Sache angesehen und ganz viele Neuigkeiten mitgebracht, hat Stefan Neufeind von Speedpartner. Hallo Stefan.
Hallo.
Stefan, wie muss man sich denn so eine Veranstaltung in Berlin vorstellen? Wie groß ist das und wie sieht das aus? Und sind da Firmen oder sind da nur Hobbyisten? Was ist dieser Linux-Tag in Berlin?
Das ist eigentlich eine sehr bunte Mischung. Das ist jetzt, ursprünglich war der Linux-Tag viele Jahre in Karlsruhe, ist dann jetzt aber die letzten Jahre schon immer in Berlin und findet da dann auf dem Messegelände statt, auf der Messe Berlin. Und da gibt es dann sowohl den Ausstellungsbereich in den Messehallen als auch dann natürlich einen großen Bereich bestehend aus Vorträgen und Workshops und Zertifizierungsmöglichkeiten zum Beispiel auch. Die Ausstellungen sind eigentlich sowohl kommerzielle Aussteller als auch natürlich die Community, sowohl aus dem Linux-Bereich als auch Open Source ganz allgemein.
Was wird denn kommerziell ausgestellt?
Das sind Firmen, die dann ihre Dienste anbieten, vielfach auch im Open Source Bereich, die dann zum Beispiel halt Embedded-Entwicklungen machen oder zum Beispiel Content-Management-Systeme entwickeln oder sowas, bei denen es auch dann nicht selten ist, dass es da durchaus einen Open-Source-Teil gibt und darum dann noch zusätzliche Services, die angeboten werden oder größere kommerzielle Varianten der Pakete zum Beispiel.
Also ist eine durchaus professionelle Ausstellung mit kommerziellem Hintergrund und nicht irgendein Hobbytreffen.
Genau, ja. Also es gibt halt beides und ich denke, das ist dann auch die entscheidende Mischung. Natürlich ist Linux oder ist das Open-Source-Thema sehr Community-lastig und das ist auch gut so. Insofern gehört die Community auch ganz fest dazu. Aber es ist durchaus natürlich auch die Möglichkeit geboten, sich als kommerzieller Aussteller zu präsentieren.
Was ist denn im nicht kommerziellen Bereich los? Was tut sich da? Kommen da auch Privatleute hin und stellen etwas vor? Oder sind das auch wieder Firmen, die für den Privatmann, für den Hobbyisten etwas zeigen?
Also wie eben gesagt, viele Firmen bieten dann meist in diesem Bereich Open Source Varianten an, Community-Versionen ihrer Software zum Beispiel. Und zusätzlich dann halt auch die Enterprise-Lösungen, wenn man halt eine kommerziell gepflegte Version haben möchte, ein paar mehr Features oder vielleicht auch einfach individuelle Entwicklungen haben möchte.
Was war Neues da zu sehen, was wirklich, sagen wir mal, diesen ursprünglichen Messecharakter bedient hat?
Also es gab natürlich jetzt einige Tablets zu bewundern an den verschiedensten Ständen. Android war auf jeden Fall eines der Themen, aber auch die klassischen Distributionen haben sich jetzt auf Tablets präsentiert. Zum Beispiel am Fedora oder am Gnome-Stand konnte man da dann Versionen bewundern, wo die aktuelle Software einfach mal auf ein Tablet portiert wird und dann natürlich so die neuen Techniken, die dann jetzt langsam auch in die Desktop-Distribution Einzug halten, Multitouch und dass vielleicht die Icons dann ein bisschen größer sind, dass man es auch wirklich mit dem Finger bedienen kann und sowas. Sowas wurde ausgestellt und daneben dann aber auch noch die klassischen Themen rund um Virtualisierung, Sicherheit, IPv6, Office-Anwendungen zum Beispiel, das sind Themen, die dann eigentlich jedes Jahr vertreten sind, wo es aber natürlich immer viel Neues zu berichten gibt in der technischen Entwicklung.
Es gab doch mal eine Zeit, da hat sich auch Microsoft eingemischt in die Linux-Diskussion. Da ist aber nicht viel draus geworden. Die wollten doch Computer bauen, die beides können, Windows und Linux. Die wollten und wollten und wollten, aber ich höre und sehe nichts mehr.
Ja, Microsoft hat sich ja auch dann abseits von Linux im Open-Source-Feld einen Namen machen wollen, hat dann auch mal Open-Source-Software zur Verfügung gestellt. Sie sind aus diesem Bereich, glaube ich, auch noch nicht so ganz verschwunden. Beispielsweise ist es auch so, dass Microsoft zusammen mit Google den Social Event des Linux-Tags dieses Jahr wieder dankenswerterweise mitgesponsert hat. Also es gibt da scheinbar immer noch diverse, zumindest Open-Source-Bestrebungen. Und zusammen mit anderen Unternehmen, ich glaube, es war in Zusammenarbeit mit Novell, wird da ja auch an der Interoperabilität von Linux- und Windows-Systemen, zum Beispiel im Virtualisierungsbereich, gearbeitet.
Microsoft gab es auch anders, ich weiß noch, in den 90er Jahren, da liefen die Microsoft-Leute in der Filiale herum, das musste man ihnen nachher verbieten, und hatten T-Shirts an, vorne mit dem Tux drauf von Linux, die Figur, und drunter stand: Stoppt Tierversuche.
Also mir sind dieses das Jahr zumindest nicht keine Microsoft-Aktivitäten im größerem Stil.
Das wurde nachher von den Chefs auch verboten, dass die in der Microsoft-Filiale sowas getragen haben. Aber privat durften sie es natürlich weitermachen.
Ja.
Naja, das sind so Witze, die so die Computergeschichte, da kann man sich drüber freuen, dass man sowas gehört hat.
Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass es so verschiedene Themenbereiche gibt rund um Software oder Hardware, was immer am Linux-Tag dann selbstverständlich dazugehört. Was ich dieses Jahr jetzt zum ersten Mal live miterlebt habe und was auch eigentlich ein Klassiker auf dem Linux-Tag ist, ist der Hacking-Contest. Das hat mich dann doch sehr beeindruckt. Da sah man dann auch verschiedene Teams, die sich mit Open Source beschäftigt haben, die versucht haben, wie man gegenseitig in die Systeme sich Hintertürchen einbauen kann und so. Das war an einem Nachmittag eine sehr große Veranstaltung, die auch gut Anklang gefunden hat. Auf jeden Fall ein Wettrüsten dann so ein bisschen aus dem Sicherheitsbereich heraus dann auch.
War das denn optimistisch zu sehen oder eher pessimistisch zu sehen, dass doch überall Löcher drin sind?
Nein, also es war so, dass gezielt Löcher eingebaut werden dürfen. Es ging jetzt nicht so darum, beliebige Systeme zu hacken oder ähnliches, sondern es gab dafür vorbereitete Systeme, die eine Debian-Standardinstallation, so mit allerlei Standardsoftware in diesem Fall dann auch hatten. Die Teams durften dann die Plätze tauschen, jeweils ein paar Hintertürchen für sich einbauen, dann nachher wurde wieder zurückgetauscht, dann durften die Löcher gesucht werden, weil das jeweils andere Team dann natürlich nicht wusste, wo denn vielleicht was verändert wurde und wie man sich da Hintertürchen gebaut hat. Und im dritten Schritt gab es dann quasi die Möglichkeit, dass die Teams, die da Löcher eingebaut hatten, dann halt schauen konnten, welche Hintertürchen denn noch offen sind, welche in der Kürze der Zeit auch richtig implementiert worden sind. Da gab es schon sehr interessante Ansätze, wo man überall was verstecken kann. Und ja, vielleicht hatte man dann halt Glück, dass eine Hintertür noch nicht entdeckt worden ist und dass man darüber dann entsprechend halt noch eine große Anzahl Punkte sammeln konnte.
Der Gesamteindruck dieser Linux-Tage, wie war der? Hast du irgendwie eine Größenordnung, wie viele Aussteller oder Besucher da waren?
Also es waren knapp 12.000 Besucher da an 4 Tagen. Das war schon eine ganze Menge. In den Messehallen kam es einem, das waren 2 große Messehallen, kam es einem manchmal gar nicht so voll vor. Das lag dann allerdings daran, dass das Konferenzprogramm parallel teilweise recht gut besucht ist. In kleinen und großen Sälen gab es viele parallele Veranstaltungen. Es gab alleine 6 Vortragssäle, hinzu kamen noch Workshop-Säle und die Möglichkeit, zum Beispiel ein Linux-Zertifikat, ein LPI-Zertifikat oder aber eine TYPO3-Zertifizierung dann dort zu erwerben. Da wurde also genügend geboten, und wenn dann natürlich große namhafte Sprecher gerade auf der Bühne standen oder Keynotes stattfanden, dann war ein Großteil dieser Besucher halt entsprechend auch in den Vorträgen vertreten.
Also, eine interessante Messe, die du da besucht hast. Und ich hoffe, dass es auch weitergeht nächstes Jahr in Berlin. Und danke dir ganz herzlich, dass du uns mal da so einen Blick hineinwerfen lassen hast. Dankeschön, Stefan.
Gerne.
CO2 ist ein Begriff, den wir immer und immer wieder lesen, vor allen Dingen bei Kraftfahrzeugen, die da unglaubliche Mengen ausstoßen. Aber nicht nur da tritt es auf, sondern auch in geschlossenen Räumen. Und das, was viele Leute gar nicht wissen, CO2 verursacht Kopfschmerzen, verursacht Müdigkeit, verursacht Atemnot und es kann im Extremfall bis zum Herzstillstand gehen. Es ist vielleicht manchmal ganz wichtig, nicht nur zu lüften, sondern auch zu wissen, wie viel CO2 habe ich denn
ja, aber
im Raum.
Wolfgang, es geht aber noch weiter. Ne? Wir sind ja selbst
CO2-Produzenten. Ja, deswegen passiert es ja in geschlossenen Räumen.
Ja, wir atmen Sauerstoff ein und atmen aus, ja. Und das ist CO2. Also wenn man unseren Atem irgendwo sammeln würde, dann wäre das so reines Gift.
Wir sollten vielleicht mal jemand fragen, der eventuell ein bisschen besser darüber Bescheid weiß als wir selbst, und zwar Martin Lamberts von MB Systemtechnik aus Aachen. Guten Tag, Herr Lamberts.
Hallo.
Herr Lamberts, was wir da gesagt haben, das ist ja so einfach, dass es nur richtig sein kann. Aber Sie stellen jetzt Geräte her, die CO2 messen und das Gerät nennt sich CO2-Ampel. Können Sie es mal kurz beschreiben?
Ja, also wir haben eine CO2-Ampel entwickelt mit einem, klar, CO2-Sensor und entsprechend dieser Konzentration werden unterschiedlich farbliche LEDs geschaltet, grüne, gelbe und rote.
Wofür stehen die?
Die grüne LED, zum Beispiel die erste grüne LED, ist bei einer Grenze von 400 ppm. Das ist die Abkürzung für Parts per Million. Und das sind letztendlich Volumenprozentanteile. Als Vergleich, die Außenluftkonzentration, der Anteil, also der CO2 in der Außenluft, der liegt bei ca. 380 bis 385, so in dieser
Liegende. Im Durchschnitt im der freien Welt.
Genau, wir haben natürlich in Industriegebieten etwas erhöhtere Werte, da geht man schon mal auf 400, 410, aber im Mittelding so um bei 380 ppm CO2-Konzentration der Außenluft. So, und einem Klassenraum, die Klassenräume, klar mit Fenster, die meistens im Winter geschlossen sind, da produziert der Schüler CO2, weil auch der Mensch ein Verbrennungsmotor ist.
Schülerinnen auch?
Schülerinnen auch, ebenfalls. Lehrerinnen auch, jede Person.
Yeah.
Und man kann ungefähr sagen, in einem Klassenraum hat man 1 ppm je Schüler je Minute einen Anstieg. Beispiel, 30 Schüler haben wir 30 ppm CO2 Anstieg pro Minute, also in 10 Minuten 300. So haben wir bereits nach 10 Minuten Unterricht, haben wir dann eine Konzentration, die schon bei 700 ppm liegt. Nach 20 Minuten bereits bei 1000, nach 30 Minuten 1300 und so weiter und so weiter.
Das ist ja Wahnsinn.
Und je höher die Konzentration, die CO2-Konzentration in dem Klassenraum steigt, desto geringer wird natürlich die Konzentrationsfähigkeit. Und jeder weiß es ja, wenn man so mal in einen Klassenraum reingeht, wird man einfach von dem Geruch, von der Belastung erschlagen. Ne? Dicke Luft im Klassenraum, da muss man lüften.
Manchmal auch aus anderen Gründen. Herr Lamberts, aber die Frage, die sich mir da nun aufdrängt, ab wann beginnen denn irgendwelche gesundheitlichen Beeinträchtigungen? Ab wann spüre ich denn etwas? Ob es nun das Nachlassen der Konzentration ist oder Kopfschmerzen?
Ja, grundsätzlich werden Sie schon merken, ab 2000 ppm CO2, dass Sie schon wesentliche Konzentrationsschwierigkeiten haben. Ab 5000 ppm ist es schon bedrohlich. Das war auch seinerzeit der maximale Arbeitsplatzkonzentration, der seinerzeitige MAC-Wert. Der lag bei 5000 ppm. 5000 ppm. So, die weiteren schwereren Erkrankungen infolge von CO2, die sind aber weitaus höher.
Bei 10 bis 12.000
etwa, genau,
führen dann zum Tode.
Richtig, ne? Wir haben bei 50.000 ppm haben wir Bewusstlosigkeit und der Tod. Und darunter natürlich die etwas weniger.
Ich habe da irgendwas Komisches gelesen, da, dass beim Ausbruch von irgendeinem Vulkan ist da irgendwas in ein Meer gefallen, was sehr viel CO2 gebunden hatte. Und das ist dann herausgebracht worden. Die Leute sind alle totgegangen drumherum.
Das, ja, das war ein See, eine unterirdische Vulkan in einem See. Und da wurde dann CO2 gelöst.
Ist ja
und das ist ein ganzes Dorf ist dann quasi daran verstorben. Ja, ja. Man riecht es ja nicht. Herr Lambert, eine solche Ampel, früher hieß die mal Mief-Ampel, von dem Begriff haben sie sich getrennt, aber im Jargon finde ich es immer noch gut, aber sagen, bleiben wir bei CO2-Ampel. Eine solche Ampel, wenn man die nun wirklich einsetzt, um mal zu sehen, wo müssen wir die Fenster aufreißen, wo müssen wir eine Pause machen, das ist ja nicht nur in der Schule, das ist ja auch bei vielen Konferenzen, in Seminaren und überall da, wo man in geschlossenen Räumen viele Menschen zusammen.
Was ist eigentlich in der Kneipe in der Ecke, wo noch geraucht wird dabei? An der Ecke, oder wie heißt das? An der Kneipe an der Ecke.
Ja, ja, das ist ja dann irgendwann demnächst Buffet, wenn das Rauchverbot ist.
Ja, aber da gibt es ja wahrscheinlich auch höhere Werte.
Ja, wobei die Konzentration im Lehrbereich sollte wesentlich besser sein wie in der Kneipe, Eckkneipe nebenan.
Ja. Gut, beim Saufen braucht man sich nicht so konzentrieren, das ist schon richtig. Was kostet denn so eine Ampel?
So eine Ampel kostet je nach Menge, im einfachsten Fall kostet 149 Euro. Da ist ein Tischständer dabei und ein Netzstecker, den kann man dann aufs Pult und an der Wand hängen und schon zeigt es dann die aktuelle Konzentration an.
So, Messverfahren gibt es ja unterschiedliche. Es gibt ja so unechte, wo man dann CO2-Gehalt herausrechnen kann. Wie wird bei Ihnen gemessen?
Bei uns wird nach einem sozusagen nach einem Dual-Way-Verfahren, ein Verfahren, was über Adsorption funktioniert. Und zwar haben wir ein optisches Verfahren und einen Sensor, der zum Beispiel auf der einen Seite die adsorbierten CO2-Moleküle erfährt, als auch die nicht adsorbierten CO2-Moleküle erfasst. Und dann kann er genau diese Variation ins Verhältnis setzen und gleicht sich sozusagen immer von selbst ab. Bei einfacheren Verfahren, bei einem Art Single-Way-Verfahren, wird halt nur diese CO2-Moleküle gemessen. Und das hat zur Folge, dass dann so ein Sensor nach ein, zwei Jahren nochmal kalibriert werden muss mit einem Pulsgas. Das hat man bei einem Sensor, dann nach dem Dual-Way-Verfahren, funktioniert halt nicht. Der ist langzeitstabil. Das ist so ungefähr, man redet von Langzeitstabilität von ca. 15 Jahren.
Ist dann eigentlich daran gedacht, auch so messtechnisch was zu machen? Also hier wird Mief gemessen und da geht ein Fenster auf, automatisch?
Durchaus, genau so ist es. Ja. Wir haben auch Sensoren, CO2-Sensoren, die an Lüftungsgeräten gekoppelt sind, die einfach sagen, bei 500 ppm geht es dann an.
Ja.
Und bei guter Luftqualität geht sie wieder aus. Genau.
Gut, also man kann eigentlich Schulen und Unternehmen mit Konferenzraum, allen, die oft viele Menschen in relativ kleinen Räumen haben, so etwas an die Decke zu hängen und dann auch zu reagieren, denn das hilft allen, wenn man mal ein paar Minuten gelüftet hat und sich wieder konzentrieren kann, geht's wahrscheinlich
schon. Aber ich habe noch eine Bitte an den Herrn Lamberts, und zwar können Sie nicht so einen Sensor bauen für unseren Telefonkonferenzraum, damit es da nicht so mythisch ist.
Ja, das wäre mal eine Option, dieses zu entwickeln.
Okay, also vielen Dank.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich empfinde hier in diesem Raum im Moment keinen Mief. Schönen Dank, Herr Lambert.
Klar, vielen Dank. Ne?
Und tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Jo, ging schnell vorbei, denke ich mal, diese Sendung. Wir sind schon wieder am Ende. Daumen hoch.
Okay, wir halten den Daumen nach oben. Zicke, zack, zicke, zack. Hoi, hoi, hoi.
Oh, tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.